Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir stehen heute in Lukas 23 und lesen ab Vers 47. Darf ich bitten, dass wir gleich bis zum Schluss des Kapitels lesen, bis Vers 56.
Als aber der Hauptmann sah, was geschah, verherrlichte er Gott und sagte: Wirklich, dieser Mensch war gerecht. Und die ganzen Volksmengen, die zu diesem Schauspiel zusammengekommen waren, schlugen sich, als sie sahen, was geschehen war, an die Brust und kehrten zurück. Aber alle seine Bekannten standen von fern, auch die Frauen, die ihm von Galiläa nachgefolgt waren, und sahen dies. Und siehe, ein Mann mit Namen Josef, der ein Ratsherr war, ein guter und gerechter Mann, dieser hatte nicht eingewilligt in ihren Rat und in ihre Tat. Von Arimathäa, einer Stadt der Juden, der das Reich Gottes erwartete. Dieser ging hin zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Und als er ihn abgenommen hatte, wickelte er ihn in feines Leinentuch und legte ihn in eine in Felsen gehauene Gruft, worin noch nie jemand gelegen hatte. Und es war Rüsttag und der Sabbat brach an. Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren, und besahen die Gruft und wie sein Leib hineingelegt wurde. Als sie aber zurückgekehrt waren, bereiteten sie wohlriechende Öle und Salben, und den Sabbat über ruhten sie nach dem Gebot.
Danke. Wir haben jetzt in Vers 47 diese Reaktion des Hauptmannes, der bei der Kreuzigung beteiligt war. Ein Hauptmann war ein Offizier über wie viele Soldaten? 100, also ein Zenturion. In Jerusalem gab es ein Kontingent von wie vielen Soldaten?
600.
Und die waren einquartiert in der Burg Antonia. Das ist diese Burg in der Nordwestecke des Tempelplatzes. Das war eigentlich eine Burg, die gebaut worden war vom jüdischen Volk, um den Tempelplatz zu schützen. Und zwar, weil Jerusalem einen Schwachpunkt hatte strategisch, und zwar im Norden. Wenn man Jerusalem angriff von Westen, von Süden oder von Osten, musste man tiefe Täler überwinden. Und darum war Jerusalem so natürlich geschützt, aber von Norden her war das eben anders. Und darum war das der strategisch schwache Punkt. Und deshalb, schon in der Zeit von Nehemia 3, gab es dort auf der Nordseite den Turm Hananel und den Turm Meah. Die waren eben da auf der Nordseite, um speziell den Tempelplatz zu schützen. Und später eben hat die Burg Antonia diese Funktion übernommen, eben um den Tempelplatz zu schützen. Aber als die Römer eben die Macht übernommen hatten in Israel, da haben sie schließlich auch die Burg Antonia übernommen. Und dort ihr Kontingent von 600 Soldaten untergebracht. Und an der Spitze war ein Chiliarch, also ein Offizier über, was heißt, Chiliarch heißt ein Offizier über 1000, aber der war über 600. Und der wird ja erwähnt in der Apostelgeschichte, spielt dieser Chiliarch, das war also der führende Offizier in Jerusalem, eine wichtige Rolle, gerade in der Geschichte von Paulus. Und hier haben wir jetzt eben einen Hauptmann, der über einen Sechstel dieses Kontingents verfügte. Also ein Heide ohne Beziehung zu Gott, aber als er den Herrn Jesus erlebte, wie er starb, da verherrlicht er Gott, heißt es sogar in Vers 47. Und er kommt zum Schluss, dieser Mensch war gerecht. Das war keiner, so wie das der Sanhedrin gesagt hat oder so wie das eigentlich der Beschluss von Pilatus von römischer Seite her besagte, ein Krimineller. Nein, er war ein gerechter Mensch. Und das unter diesem Eindruck, wie der Herr Jesus starb und wie starb er, das führt uns nochmal zurück zu Vers 46. Das haben wir letztes Mal behandelt, das ist einfach Zusammenfassung. Wie starb der Herr Jesus?
Er übergab seinen Geist.
Und zwar, er übergab seinen Geist
mit lauter Stimme.
Mit lauter Stimme, mit einem Schrei sogar. Hier ist übersetzt, Vers 46, und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Ein Gekreuzigter schwachte doch langsam ab. Und als er dann wirklich ganz am Ende war, die Kreuzigung war nämlich von den Römern so konzipiert und immer noch durch ausgeklügelte Mittel verfeinert worden, dass man eben nicht plötzlich starb und sofort, sondern eine Körperfunktion nach der anderen setzte aus, bis schließlich der Tod kam. Aber der Herr Jesus starb anders. Er starb in voller Kraft. Er konnte noch eben mit lauter Stimme rufen. In Matthäus haben wir letztes Mal gelesen, dort ist es sogar übersetzt mit Schreien. Können wir das kurz aufschlagen zu Lukas 23 hinzu. Matthäus 27. Edmund, würdest du lesen ab Vers 45? Bis 50.
Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als aber einige von den Umstehenden es hörten, sagten sie, der ruft den Elia. Und sogleich lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sagten, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, ihn zu retten. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf.
Also, in der Elberfelder ist übersetzt, Vers 46, dieser Ruf, Eli, Eli, lama sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus schrie. Und dann wird gesagt, gerade bevor er seinen Geist aufgab, hat er nochmals mit lauter Stimme geschrien. Ja? Und da wird nicht gesagt, was er gesagt hat. Aber in Lukas wird gesagt, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und man mag sich erinnern, letztes Mal habe ich gesagt, wir haben zweimal einen Schrei des Herrn Jesus in den Evangelien, wo er schreit. Und dann gibt es aber noch 20 Stellen, wo der Herr Jesus ruft, bei ganz besonderen Gelegenheiten. Und ich habe das eigentlich so gesagt, entsprechend der deutschen Übersetzung, der Elberfelder. Aber ich muss das ein bisschen korrigieren. Wenn man das vom Grundtext her anschaut, ist es so, dass eben auch die anderen Stellen, wo es heißt rufen, wenn zum Beispiel das Verb kratzo vorkommt, das kann bedeuten rufen, aber auch schreien. Also einfach vom Lexikon her. Und oft wird ganz klar, dass man eben übersetzen muss mit Rufen und bestimmt nicht mit Schreien, aber die Bandbreite ist da. Im Prinzip kann man sagen, also das Neue Testament, da finden wir etwa 22 Stellen insgesamt, wo der Herr Jesus ruft bzw. schreit. Und es ist daneben so, in Matthäus 27, Vers 50, wo wir gelesen haben, Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme. Das Wort schreien wird an anderer Stelle übersetzt mit rufen. Also, um Ordnung zu schaffen. Wir haben 22 Stellen im Neuen Testament, wo der Jesus ruft, beziehungsweise kann es dann je nach Stelle sein, ein Schrei. Und es sind verschiedene Wörter im Griechischen. Eben sehr oft das Wort kratzo, aber dann phoneo und noch weitere Wörter. Aber was jetzt ganz wichtig ist, es gibt vier Stellen, wo eben dieses Wort rufen benutzt wird in Verbindung mit lauter Stimme. Ich gebe diese Stellen an. Das ist eben genau da, wo wir gelesen haben in Matthäus 27, 46, heißt es eben nicht nur Jesus schrie um die neunte Stunde, sondern mit lauter Stimme. Das wird hinzugefügt. Mit lauter Stimme. Und das ist dann eben auch so in Vers 50. Jesus schrie oder rief. Aber es wird hinzugefügt mit lauter Stimme. Also in diesen zwei Stellen wird betont, dass das mit ganz lauter Stimme geschehen ist. Und das finden wir eben genauso in Lukas 23, 46. Da übersetzt die Elberfelder eben nicht mit Schreien, sondern mit Jesus rief, aber mit lauter Stimme. Und das macht ganz klar, dass das also ein ganz, ganz besonders lauter Ruf war. Und darum ist die Übersetzung schrie absolut gerechtfertigt. Und dann gibt es noch eine vierte Stelle, wo das so vorkommt. Und das ist... Ja, sag doch. Ja, Röne hat nämlich mich letztes Mal noch darauf hingewiesen. Johannes 11, Vers 43, am Grab von Lazarus. Aber dort ist es nochmals ein anderes Wort. Also es ist nicht das gleiche Wort wie in Matthäus 27, sondern es ist das Wort kraugazo. Also nochmals ein anderes Wort. Liest du, Edmund, Johannes 11, 43, am Grab von Lazarus.
Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus.
Das war sein lauter Ruf zur Auferstehung. Und seine Stimme ist so gewaltig, so mächtig, dass ein Toter aufersteht. Das zeigt seine göttliche Macht und Autorität, die er da ausgeübt hat. Und damit sind es also vier Stellen, aber drei Situationen, wo es wirklich heißt, rufen oder schreien mit lauter Stimme. Nämlich eben der Ruf am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und der Ruf eben ganz am Schluss und Lukas präzisiert, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. War damit verbunden mit diesem Schrei und hier diese Stelle, wo Lazarus aus den Toten herausgerufen wird. Interessant, Augustin hat gesagt, Jesus Christus hat hier gerufen, Lazarus, komm heraus. Und damit kam nur ein Toter raus. Aber er hätte die Macht gehabt, zu sagen, kommt heraus. Und dann wären alle Toten gekommen. Aber er hat das auf einen reduziert. Lazarus, komm heraus. Und er kam aus den Toten heraus. Ja, Edmund, du wolltest noch was sagen.
In Markus 15, 33 kommt es noch. In der Religion Elfkirche heißt es.
Und zwar?
Und in der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme,
Eloi, Eloi, lama sabachthani.
Sehr gut, dann haben wir das noch als Ergänzung. Aber Was, vielen Dank. Also nochmals, mit lauter Stimme. Diese Stelle ist mir auch durch die Maschen gegangen. Und, aber wieder, es ist das gleiche Ereignis. Und wir haben ja gesehen, es gibt 7 Worte am Kreuz. Aber warum genau dieser laute Schrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und schließlich der Schrei am Schluss in Verbindung mit Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Nun, in den 3 Stunden der Finsternis wurde der Herr Jesus der Sündenträger. Dort hat Gott ihn mit unserer Schuld beladen, mit fremder Schuld, und ihn mit unserer Schuld identifiziert. Und noch mehr, er hat ihn zur Sünde gemacht, wie 2. Korinther 5, 21 sagt. Und das bedeutet, Gott hat den Herrn Jesus juristisch so betrachtet am Kreuz, als wäre er die Ursache gewesen von der Sünde in unserem Leben. Zur Sünde gemacht, das heißt, identifiziert mit unserer sündigen Natur. Er blieb immer der Vollkommene. Aber dort am Kreuz wurde er als Mensch damit identifiziert und das Gericht Gottes kam über ihn und darum hat Gott ihn verlassen. Und in dieser schrecklichen Verlassenheit heißt es, Jesus schrie mit lauter Stimme. Und dann der Schrei am Schluss bedeutet, nicht die Menschen konnten ihm das Leben nehmen. Sondern wie er in Johannes 10 sagt, ich habe Gewalt, mein Leben zu lassen und habe Gewalt, es wieder an mich zu nehmen. Das heißt, die Menschen hätten ihn nie töten können, wenn er nicht bereit gewesen wäre, sein Leben zu geben. Und darum ist es so wichtig, dass eben er nicht abgeschwacht ist am Schluss, sondern mit diesem gewaltigen Schrei hat er sein Leben ausgeschüttet in den Tod, wie es heißt in Jesaja 53, Vers 12. Und das wird eben ganz speziell markiert mit diesem lauten Schrei, mit starker Stimme. Und eben unter diesem Eindruck kam dieser rohe Heide, dieser Offizier, dieser Hauptmann, zur Überzeugung, wahrhaftig, dieser Mensch war gerecht. Und im Matthäus-Evangelium sagt er, dieser Mensch war Gottes Sohn. Er kommt sogar zur Erkenntnis seiner Gottessohnschaft. Ganz gewaltig. Und wir sehen auch die Volksmenge allgemein, die da diese Kreuzigung betrachtet haben, werden förmlich innerlich geschlagen. Und das führt dazu, dass sie auf ihre eigene Brust schlagen und erkennen, was haben wir eigentlich hier begangen? Das kann ja gar nicht sein, das, was unsere Führer gesagt haben, das ist einer, der sterben muss, ein falscher Messias, ein Verführer, ein Aufrührer. Aber eben traurig ist, sie schlagen einfach an die Brust und gehen heim. Und was hat das geändert? Aber wir sehen dann doch, 50 Tage, etwas mehr als 50 Tage später, an Pfingsten, Petrus predigt und 3000 in Jerusalem kommen zur Bekehrung. Und wer hatte vielleicht damals schon die Faust auf die Brust geschlagen? Und ist dann durchgebrochen. Und wer hat einfach die Faust draufgeschlagen und es hat sich nichts geändert? Das ist die Frage. Ja, Germane?
Eine Frage. Wann ist das Erlösungswerk abgeschlossen gewesen? Mit dem Tod von dem Herrn Jesus? Oder?
Mit der Auferstehung?
Auferstehung und Himmelfahrt?
Also, es sind verschiedene Phasen in dem Werk des Herrn Jesus. Also die Phase in den ersten 3 Stunden der Finsternis. Da sehen wir sein Leiden von Seiten der Menschen. Also das, was die Menschen ihm angetan haben, das hat keine Sühnung bewirkt. Und der Messias sollte leiden von Seiten der Sünder, in die Hände der sündigen Menschen gelegt werden, und das hat er da erlebt. Aber dann in den 3 Stunden der Finsternis, da wurde er der Sündenträger und da hat Gott ihn verlassen. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Und darum hat der Jesus gerade vor dem Sterben noch ausgerufen, es ist vollbracht. Und das bedeutet eigentlich, hiermit ist es vollbracht. Und er musste in den Tod gehen. Und übrigens ist das, kann man sagen, dieses es ist vollbracht, war damit quasi ein prophetischer Ausspruch, der den Tod mit einschloss. Ganz interessant, in Johannes 17, können wir das kurz aufschlagen, da spricht der Herr Jesus, kurz bevor er dann ans Kreuz ging, noch in dieser Nacht davor, im Gebet, Johannes 17, Vers 1, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. Und dann sagt er weiter in Vers 4, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Aber da ist er gar noch nicht gestorben. Und trotzdem sagt er in der Vergangenheitsform, das Werk habe ich vollbracht. Und das war quasi das, was man auch im Alten Testament nennt, prophetische Vergangenheitsform. Sehr oft werden zukünftige Dinge prophezeit, aber in Vergangenheitsform. Zum Beispiel Jesaja 53. Um 700 Jahre vor Christus heißt es, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem er das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Doch um unsere Übertretungen willen war er verwundet. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Das ist alles Vergangenheitsform. Aber das ist prophetische Vergangenheitsform, die drückt aus, wie sicher es ist, dass das einmal in Erfüllung gehen wird. Und genau so muss man das hier verstehen, wenn der Herr sagt, er stellt sich gewissermaßen schon hinter das Kreuz und sagt, ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast. In demselben Evangelium, dann 19, Vers 30, sagt der Herr Jesus, es ist vollbracht. Und dann stirbt er, neigte das Haupt und übergab den Geist. Also für die Sühnung war eben sein Leiden am Kreuz nötig, wo Gottes Zorn ihn getroffen hat. Und das war die Erfüllung von Jesaja 53, Vers 10. Dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Und Zacharja 13, Vers 7. Schwert, erwache wieder den Hirten, wieder den Mann, der mein Genosse ist. Und damit kann man sagen, waren die sühnenden Leiden beendet. Aber wenn der Jesus am dritten Tag selber sein Leben wieder an sich nahm, und in Römer 6 heißt es, dass er auferweckt worden war durch die Herrlichkeit des Vaters, und in 1. Petrus 3 heißt es, dass er durch die Kraft des Heiligen Geistes auferweckt worden war, also der dreieine Gott hat gewirkt in seiner Auferstehung, so war das die Bestätigung, dass die sühnenden Leiden vollständig sind. Und darum lesen wir in Römer 4 am Schluss, dass er um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Und dann musste der Jesus zurück in den Himmel. Und dieses Sitzen zur Rechten Gottes, das war Gottes Antwort auf seine Erniedrigung bis zum Tod am Kreuz. Wie Philipper 2, Vers 5 und folgende sagt, der Jesus hat sich in 7 Stufen erniedrigt, 6. Stufe bis zum Tod. Aber nicht irgendein Tod, und darum heißt es, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist. Und darum ist die Himmelfahrt und dann sein Sitzen zu Rechten Gottes, das ist die Bestätigung Gottes, des Vaters, dass das Werk des Herrn Jesus, seine Sünden entleiden, vollkommen war. Und wenn er dann einmal kommen wird in Macht und Herrlichkeit, da wird die ganze Welt anerkennen müssen, dass er der ist, der eben nicht ein Krimineller war, wie der Sanhedrin ihn damals dargestellt hat und der Gerichtshof von Pilatus. Und alle Knie werden sich vor ihm beugen müssen. Und darum, wir können diese Dinge nicht auseinanderreißen. Es gehört alles zusammen. Und darum, wenn wir von dem Tod des Herrn Jesus sprechen und seinen Tod verkündigen, 1. Korinther 11, ist das natürlich ganz natürlicherweise verbunden auch mit seiner Auferstehung, mit seiner Himmelfahrt, mit seinem Sitzen zur Rechten Gottes. Und wir denken auch an sein Kommen, denn wir verkündigen seinen Tod, bis er kommt. Also einerseits dürfen wir die Dinge nicht auseinanderreißen, aber wir müssen sie unterscheiden. Und eben die Sühnenleiden waren am Kreuz und die Bestätigung und die Bestätigung der Vollkommenheit des Werks besteht in der Auferstehung und das beweist seinen Sieg. Also darum, die Auferstehung steht im Zusammenhang damit, dass der Herr Jesus gesiegt hat über die Macht des Todes. Genau. Ja, ist das?
Man könnte auch sagen, Gott Vater hat ja den Auftrag gegeben, dem Sohn. Dann ist der Sohn gegangen, bis zum untersten Punkt ist er auferstanden. Das ist ganz wichtig. Er ist auferstanden. Was wäre gewesen, wenn er nicht auferstanden wäre?
Ja.
Dann hätte man sagen können, ja, der Herr Jesus, der war ein guter Mann. Aber irgendwann ist er dann auch einmal gestorben und jetzt ist er weg. Oder siehst du ihn noch?
Genau.
Also er ist auferstanden. Und als er durch die Himmel geschritten war, setzte er sich beim Vater. Und das ist eigentlich die Quittung. Und der Vater hat es so abschließen können. Jetzt hat er seinen Auftrag erfüllt.
Genau, ist völlig mit anderen Worten gesagt, was wir jetzt gleich gesehen haben, dass die Bestätigung der Vollgültigkeit seines Werkes und seines Todes war. Genau. Da hinten kam noch, einiges.
Herr Prophet, die Vergangenheit von Israel, das heißt, das Lamm, das geschlachtet wurde, bevor Grundlegung der Welt, ist auch in der Vergangenheit von Israel schon erwähnt.
Ja, dort ist es nochmal was anderes. Und zwar, du spielst ja an auf Offenbarung 13, Vers 8. Und Offenbarung 17, Vers 8, nicht wahr? Und dort ist die Rede von dem Buch des Lebens, des geschlachteten Lammes, von Grundlegung der Welt an. Aber das will nicht ausdrücken, dass das Lamm quasi von Grundlegung der Welt an geschlachtet war, sondern dass dieses Buch des Lebens geführt wird von Gott von Grundlegung der Welt an. Und der volle Name ist dann eben nicht nur das Buch des Lebens, sondern das Buch des Lebens des geschlachteten Lammes. Weil das Buch des Lebens ist das Buch, in das Gott alle Menschen eingeschrieben hat bei der Schöpfung. Und zwar, weil er für alle das Leben möchte. Aber Gott wusste ja, dass der Sündenfall kommen wird. Und dass eben darum das Leben nur möglich sein wird, und zwar das ewige Leben, dadurch, dass das Lamm geschlachtet wird. Aber eben der Ausdruck geschlachtet steht nicht in Verbindung mit Abgrundlegung der Welt, sondern dass eben dieses Buch geführt wird und dort sind die Namen eingeschrieben. Jeder Mensch darf wissen, ab der Schöpfung hat Gott mich eingeschrieben. Und das zeigt, Gott möchte eigentlich, dass alle Menschen errettet werden, aber wenn man sich während seines Lebens auf Erden, während der Gnadenzeit, die uns Gott gibt, nicht bekehrt, dann wird man ausgelöscht aus diesem Buch. Und darum wird dann am Schluss vor dem großen weißen Thron deklariert werden mit dem Buch des Lebens, wer nicht darin geschrieben gefunden wird, wird in den Feuersee geworfen.
Kannst du noch was sagen, die Stelle Offenbarung?
Offenbarung 17, Vers 8 und 13, Vers 8. Ja, und dann Miriam hat noch was.
Es wird ja heute gesagt, gesagt, dass wenn die Leitung von Jesus von den Menschen geschrieben hat, das Ganze gekreuzigt werden und so. Aber am Ende hat sie dann das von Gott viel größer bedeutet. Was ist denn die Bedeutung von den Wunden? Also von den Leitungen, dass sie den Menschen angekündigt
haben? Was ist die Bedeutung der Leiden, die die Menschen dem Herrn Jesus angetan haben? Also, es ist so, dass das Böse, was die Menschen dem Herrn angetan haben, das konnte keine Sünde sühnen. Das hat die Bosheit des Menschen auf dem Höhepunkt erwiesen. Aber gleichzeitig hat Gott über diesen Weg dann die Erlösung geschaffen. Und zwar, dass Gott dann eben genau im gleichen Moment, als der Herr mit Nägeln am Kreuz angenagelt war, hat er ihn mit unseren Sünden beladen. Und so wurde aus diesen Leiden von Seiten der Menschen eben gleich der Moment, wo der Herr Jesus dann auch gelitten hat von Seiten Gottes. Also man kann es dann nicht auseinanderreißen. Aber es ist doch wichtig, daran festzuhalten, dass eben die Leiden von Seiten Gottes, das waren die sühnenden Leiden. Und das müssen wir unterscheiden von dem, was die Menschen ihnen angetan haben. Aber es ist ganz wichtig, weil es gibt ja Menschen, die sagen, ja, wenn die Menschen eben nicht Jesus Christus gekreuzigt hätten, dann hätte es ja keine Erlösung gegeben. Also diese Bosheit des Menschen brauchte es ja, damit Erlösung möglich wäre. Nein, Gott hätte die Erlösung auch zustande gebracht, ohne dass die Menschen ihm das angetan haben. Das macht die Menschen nicht zu Retter. Genauso wie ein Judas wird nicht zu einer Art Miterlöser, dadurch, dass er den Herrn verleugnet hat und verraten hat. Also, das wird ja auch manchmal gesagt. Eigentlich, dem Judas müsste man dankbar sein. Der hat ja dazu beigetragen, dass es Erlösung gibt. Nein, hätte dieser Jünger das nicht getan, Gott hätte die Erlösung so oder so bewirkt und das war nicht von ihm abhängig. Aber Gott hat in seiner Allwissenheit, in seinem Vorherwissen gewusst, dass Judas aus eigener Bosheit das tun würde. Und er hat gewusst, dass diese Menschen aus eigener Bosheit ihn kreuzigen würden. Und darum lesen wir in Apostelgeschichte 2, in der Predigt von Petrus, in Verbindung mit diesem Geschehen am Kreuz, dass das Geschehen ist nach Vorkenntnis und nach bestimmten Ratschluss Gottes. Zwei Ausdrücke. Vorkenntnis ist griechisch Prognosis. Das kennen wir von der Wetterprognose. Die von der Wetterprognose, die bestimmen nicht, dass es morgen so und so kalt sein wird. Oder dann am Nachmittag so und so heiß. Sondern die erkennen das im Voraus. Aber ihr Vorkenntnis beeinflusst nicht das Geschehen. Und so die Vorkenntnis Gottes, die Prognosis Gottes, die macht Menschen nicht irgendwie zu tragischen Figuren, die einfach etwas tun müssen, obwohl sie es eigentlich nicht wollten. Sondern Gott weiß, was sie tun und darum kann er diese Menschen dann auch voll zur Rechenschaft ziehen. Aber Gott hat einen Plan, den er gefasst hat und den er durchzieht. Und das ist der Plan der Erlösung. Und darum sehen wir im Geschehen am Kreuz, sehen wir beides, das, was Gott getan hat, durch Vorkenntnis und nach bestimmten Ratschluss. Wir können das kurz aufschlagen, diese Stelle. Wenn man das einmal verstanden hat, dann wird so vieles wird einfacher und klarer beim Bibellesen. Und dann sieht man, wie eben beides, Gottes Ratschluss und auch die Verantwortung des Menschen, das widerspricht sich überhaupt nicht. Und ist eigentlich gar nicht ein Widerspruch. Liest du, Edmund, Apostelgeschichte 2, Vers 22 und 23.
Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazaräer, einen Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist, durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst, diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht.
Da haben wir beide Ausdrücke. Eben der bestimmte Ratschluss von Gott und die Vorkenntnis Gottes, die Prognosis Gottes. Aber er macht die Menschen, Petrus macht die Menschen voll verantwortlich, wenn er sagt, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen, und damit meint er die römischen Soldaten und auch diesen Hauptmann, ans Kreuz geheftet und umgebracht. Und da sieht man auch die Verantwortung des Menschen, sie haben ihn umgebracht, das wird gesagt. Und trotzdem sagt der Herr Jesus in Johannes 10, niemand kann das Leben von mir nehmen, sondern ich lasse es von mir selbst. Das sind also zwei Seiten. Sie haben alles gemacht, um ihn umzubringen, aber eigentlich wäre der Herr Jesus unsterblich gewesen. Und er hat in dem Moment von seiner Seite sein Leben gegeben und darum mit einem Schrei geht er weg von dieser Erde und übergibt seinen Geist in die Hand, seinen menschlichen Geist in die Hand des Vaters. Ja, gehen wir zurück zu Lukas 23. Und zwar jetzt Vers 49. Aber alle seine Bekannten standen von fern, auch die Frauen, die ihm von Galiläa nachgefolgt waren, und sahen dies. Warum inspirierte der Heilige Geist Lukas, das aufzuschreiben, wegen dieser Bekannten? Hat jemand einen Gedanken? Ja, die sind Zeugen, aber ich meine auch der Hauptmann war Zeuge, überhaupt alle die Menschen, die Volksmenge waren Zeugen, aber warum werden diese Bekannten speziell erwähnt? Oder willst du sagen, das sind dann eben die Gläubigen, die Zeugen sind des Sterbens und dann später der Auferstehung? Ja, genau so. Aber noch ein weiterer Grund, Psalm 88, 9 und 19. Können wir aufschlagen? Psalm 88 ist auch einer der messianischen Psalmen. Also es gibt eine ganze Serie von Psalmen, die sprechen prophetisch von den Leiden des Messias und auch von den Herrlichkeiten danach. Im Psalm 88 hören wir die Stimme des Herrn Jesus am Kreuz. Und da könnte Edmund lesen.
Vers 9 zum Beispiel. Meine Bekannten hast du von mir entfernt, hast mich ihnen zum Gräuel gemacht. Ich bin eingeschlossen und kann nicht herauskommen.
Jawohl. Und wenn du noch Vers 8 dazu liest.
Auf mir liegt schwer dein Zorn. Und mit allen deinen Wellen hast du mich niedergedrückt.
Sieh mal, da hat man jetzt die Leiden des Herrn Jesus von Seiten Gottes beschrieben. Und dann Vers 9 spricht ausdrücklich von den Bekannten. Und der Herr litt auch darin, dass diese Bekannten alle weit, weit weg waren von ihm. Und da lesen wir, wie sie abseits standen. Und es wird gesagt, von fern. Genau wie das eben prophetisch hier verkündigt wird, meine Bekannten hast du von mir entfernt, hast mich ihnen zum Gräuel gesetzt. Das heißt, es war für sie so schrecklich, den Herrn so zu sehen am Kreuz in dieser schrecklichen Entstellung. Und lies noch dazu Vers 19.
Du hast mir entfremdet, Freund und Nachbarn. Meine Bekannten sind Finsternis.
Auch da nochmals. Und wenn du noch Vers 17 dazu nimmst, sieht man nochmals die Leiden von Seiten Gottes.
Deine Zornfluten sind über mich hingegangen, deine Schrecknisse haben mich vernichtet.
also schrecklich, wie die Leiden des Herrn da beschrieben werden. Und jetzt sehen wir hier in den Psalmen, es gibt noch weitere solche Kreuzespsalmen, wie Psalm 22 zum Beispiel oder Psalm 69 und noch mehr, da werden uns Dinge eben offenbart, enthüllt, was der Herr Jesus in seinem Herzen empfand. In den Evangelien wird hauptsächlich beschrieben, wie das von außen gesehen war. Aber durch die Psalmen erfahren wir, was in seiner Seele, was er da empfunden und gelitten hat am Kreuz. Und darum sind diese Psalmen von so gewaltigem Wert für uns, geistlichem Wert, um wirklich in die Tiefen von dem, was auf Golgatha geschehen ist, einzudringen. Und darum wird übrigens auch in Vers 1 eine klare Anweisung gegeben, wie man diesen Psalm singen musste im Tempel. Kann jemand noch Vers 1 dazu lesen?
Ein Lied, ein Psalm von den Söhnen Korachs, dem Chorleiter, nach Machalat zu singen. Ein Maskil von Heman, dem Esrachiter.
Jetzt ist es so, dass eben dieser Ausdruck Machalat Leanot drückt aus, dass man das in schwermütiger, mit gedämpfter Stimme in schwermütiger Weise vortragen muss. Also das durfte man nicht irgendwie. Und darum ist es auch wichtig, dass wir Lieder ganz unterschiedlich singen. Nicht einfach alle gleich laut, sondern ganz angemessen am Inhalt. Und hier wird genau gesagt, musikalische Vorschrift, wie Psalm 88 gesungen werden muss, eben mit gedämpfter Stimme, wenn es um die Leiden des Herrn geht, und in schwermütiger Weise. Ja, Elia?
Meine Frage, also Vers 15 heißt es, warum, Herr, verwirrst du meine Seele und verbirgst mein Angesicht von mir? Er wusste es ja eigentlich, wieso, oder?
Also, ich wiederhole für den Livestream, Vers 15, die Frage des Herrn, warum, Herr, verwirrst du meine Seele? Verbirgst dein Angesicht vor mir? Er wusste ja, warum. Ja, die gleiche Frage kannst du stellen, warum hat der Herr am Kreuz gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er wusste es ja. Aber er stellt die Frage, damit wir die Antwort geben. Das, also dieser Schrei, warum hast du mich verlassen? Damit wir die Antwort geben, wegen mir. Und zwar, damit Gott immer bei uns sei. Er wurde verlassen, damit Gott immer bei uns sei. Ja, gehen wir zurück zu Lukas 23. Und dann, wir merken, Lukas beschreibt so verschiedene Personen und Personengruppen. Jetzt kommt wieder einer in den Fokus. Lies du nochmals Edmund, Vers 50 und 51.
Hier ein Mann mit Namen Josef, der ein Ratsherr war, ein guter und gerechter Mann von Arimathea, einer Stadt der Juden, der das Reich Gottes erwartete. Dieser ging hin zu Pilatus und bat um den Leib Jesu.
Ja, danke. Also dieser Josef von Arimathea. Und die weiteren Verse erklären, dieser Mann hat sein eigenes Grab, sein Felsengrab, dem Herrn Jesus zur Verfügung gestellt. Ja, Jerry?
Also Edmund hat vorgelesen, etwas ausgelassen, er hat nicht gelesen. Dieser hat nicht eingewilligt in ihren Rat.
Und was hat denn Edmund gelesen?
Ich habe es bewusst ausgelassen, weil der Satz auseinandergerissen wird.
Ach so.
Es geht um Josef, den Ratsherrn, einen guten, gerechten Mann von Arimathea.
Ja, genau. Du wolltest nur lesen, wer Josef war.
Ja.
Gut.
Inzwischen ist eingeschoben, dies hatte nicht eingewilligt in ihren Rat und in ihre Tat. Er war
alles
ein
klar.
Guter, gerechter Mann.
Also, wer war dieser Josef von Arimathea? Und warum wird das ausdrücklich erzählt, dass er sein Grab zur Verfügung gestellt hat? Das sind jetzt mehrere Fragen. Eine Antwort um die andere, bitte.
Dieser Mann war vom Sanhedrin, oder?
Dieser Mann war vom Sanhedrin, wirklich, warum denkst du?
Ein Ratsherr.
Ein Ratsherr. Jetzt müsste man fragen, wo kommt dieser Ausdruck Ratsherr noch vor in der Bibel?
Er war unterhalb des hohen Priesters in diesem Rat, die höchsten.
Unterhalb des hohen Priesters? Also, wir müssen klären, was bedeutet ein Ratsherr? Das griechische Wort heißt Bouleutes. Bouleutes. Und kommt nur noch einmal vor, und zwar im Markus-Evangelium, in der Parallelstelle. Dort wird Josef von Arimathäa auch so genannt. Aber sonst nirgends. Keiner vom Sanhedrin wird mit diesem Titel benannt. Und das ist eben ein griechisches Wort, Bouleutes. Aber auf Hebräisch gibt es ein Wort, das von diesem griechischen Wort hier in die hebräische Sprache übernommen worden ist, und zwar das Wort Bulvatin, in der Mehrzahl Ratsleute. Und im Jerusalemer Talmud werden mit diesem Ausdruck Bulvatin, Ratsleute, werden bezeichnet die 14 höchsten Priester. Der Hohepriester, Nummer 1. Und dann, zweitens, weißt du das gerade, wer der Nächste ist?
Diese 14 Ratsleute.
Also die 14 Ratsleute sind zusammen mit dem Hohepriester. Also der Hohepriester, damals wäre das Kaiaphas gewesen. Und dann kommt sein Stellvertreter, das ist der Sagan. So nennt man ihn im Hebräischen, der Sagan. Und der kommt in Apostelgeschichte 5,24 vor. Dort, können wir das kurz aufschlagen, geht es um das Zeugnis der Apostel und wie da gegen sie vorgegangen wird von oberster Stelle. Liest du Edmund 5, Vers 24.
Aber der Hauptmann des Tempels, wie auch die hohen Priester diese Worte hörten, waren sie ihretwegen in Verlegenheit, was dies doch werden möchte.
Ja. Und hat jemand eine Schlacht der Bibel? Steht dort noch etwas mehr?
Als aber der hohe Priester und der Tempelhauptmann und die obersten Priester diese Worte hörten.
Oh. Da merkst du jetzt noch etwas mehr dabei? Aber bei dir steht hoher Priester.
Hoher Priester, Tempelhauptmann und Obstpriester.
Auf Griechisch steht dort nicht nur, als aber sowohl der Priester und der Hauptmann des Tempels, als auch die führenden Priester diese Worte hörten. Und der Ausdruck der Priester, das ist die Bezeichnung für den Sagan, also den Mann, gerade nach dem hohen Priester. Wäre der hohe Priester zum Beispiel am Yom Kippur aus irgendeinem Grund unrein geworden, dann hätte der Sagan ihn vertreten müssen. Also der genannt wird der Priester. Da steht nicht hohe Priester, sondern der Priester. Und das hast du nicht drin, weil im Mehrheitstext, also die Masse der Handschriften, hat der Priester, aber die Elberfelder, die ist leider ein bisschen wählerisch. Manchmal wird Mehrheitstext genommen, manchmal Minderheitstext. Nestle Aland. Manchmal der, manchmal da. Die hätten eigentlich immer den Mehrheitstext nehmen sollen. Und hier wäre also, habe ich dann in meiner Elberfelder einfach ergänzt. Verstehst du, am Rand. Ich habe jetzt hier gelesen in der sanften Revision von CSV Hückeswagen. Und dort müsste man eben ergänzen, das habe ich in meiner Bibel gemacht, als aber sowohl der Priester und der Hauptmann des Tempels, das ist übrigens der Führer der Tempelpolizei, der levitischen Tempeltorwächter, das ist der Hauptmann des Tempels. Das ist also kein römischer Soldat, sondern das ist der oberste levitische Tempelpolizist, als auch die führenden Priester diese Worte hörten. Aber eben, wir gehen zurück, wir sind ja immer noch bei den Ratsleuten, Hohepriester, dann der Sagan. Und dann gibt es zwei Weitere Priester, die werden genannt Katholikin. Die Katholikin, das sind Schatzmeister und Aufseher. Von denen gab es mindestens zwei, konnte auch mehr sein. Und dann kommt wieder eine Gruppe von sieben Priestern, die hießen die sieben Amarkelin. Amarkelin. Und die trugen die Oberverantwortung für die Tempeltore. Und dann noch drei Priester, die drei Gisbarin, das sind die Unterschatzmeister. Das gibt zusammen 14. Mindestens 14 waren in diesem Rat. Und, soll ich das kurz aufschreiben, wenn man das mitschreiben möchte. Also, der Hohepriester, dann der Sagan, der Stellvertreter des Hohenpriesters, dann die zwei Katholikin, das hat also gar nichts zu tun mit der katholischen Kirche. Schreiben wir übrigens mit Q, Katholikin. Und das waren also mindestens zwei, dann die sieben Amarkelin. Und immer das In, das ist die Mehrzahlform auf Aramäisch. Und eben, das waren also Schatzmeister, die Katholikin, Schatzmeister und Aufseher. Und das waren die sieben Oberaufseher über die Tempeltore und dann noch die drei Gisbarin. Jetzt steigt der Stift aus, dann mache ich halt rot weiter. Die drei Gisbarin. Das sind Unterschatzmeister. Und zu diesem Rat gehörte Josef von Arimathia. Also das war einer der 14 höchsten Priester in Israel. Und der kam zum Glauben an den Messias. Und zwar lesen wir in Johannes 19 über ihn, können wir das auch noch dazu aufschlagen. Johannes 19, Vers 38, Edmund.
Danach aber hat Josef von Arimathia, der ein Jünger Jesu war, aber ein Geheimer, aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfte. Und Pilatus erlaubte es. Er kam nun und nahm den Leib Jesu ab. Es kam aber auch Nikodemus, der zuerst bei Nacht zu Jesus gekommen war und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, ungefähr 100 Pfund. Sie nahmen nun den Leib Jesu und wickelten ihn in Leinentücher mit den wohlriechenden Ölen, wie es bei den Juden zu bestatten Sitte ist. Es war aber an dem Ort, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und in dem Garten eine neue Gruft, in die noch niemand gelegt worden war. Dorthin legten sie Jesus wegen der Rüsttage der Juden, weil die Gruft nahe war.
Ja, vielen Dank. Also, da wird klar, dass Josef von Arimathia, das war bereits ein Jünger des Herrn Jesus. Aber wegen seiner hohen Position sah ein riesiges Risiko, sich dazu zu bekennen. Und das ist eben auch heute noch so. Je nachdem, unsere soziale Position kann ein Hindernis sein, dass wir uns zu dem Herrn Jesus bekennen. Und das ist natürlich traurig. Aber es wird doch hier gesagt, er war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den führenden Juden ein Verborgener. Aber da kam der Moment, wo er in seinem Leben den Durchbruch schaffte. Aus dieser Verborgenheit herauszutreten, aus dieser Verborgenheit muss man heraustreten. Und es ist immer schließlich eine Befreiung. Auch wenn plötzlich die Leute am Arbeitsplatz wissen, woran sie sind. Das kann je nachdem ein Kampf sein, bis man zum ersten Mal sich klar zu dem Herrn Jesus bekennt, aber dann ist es eine Befreiung. Und man wird dann, gewisse Einladungen kriegt man gar nicht mehr. Und muss dann gar nicht mehr erklären, ja, wir haben eigentlich an diesem Tag ein Familienfest, ist eigentlich gar nicht günstig. Nein, die wissen ganz genau, an eine solche Einladung geht der sowieso nicht. Der ist in dieser Hinsicht für uns erledigt, abgeschrieben. Und da hat also dieser Josef den Durchbruch erlebt und hat sich ganz klar zu dem Herrn Jesus bekannt. Aber auch Nikodemus hat ihm da dabei geholfen. Er hat auch schon begonnen, sich aus der Verborgenheit herauszulösen. Zu welcher Gelegenheit?
Er ging in der Nacht zum Herrn Jesus.
Ja, dort war er ja gar noch nicht bekehrt. Und er ging nachts zu dem Herrn Jesus, Johannes 3, Vers 1, weil er wusste, ich muss Dinge mit ihm klären, beziehungsweise er mit mir. Und dort wird gesagt, er war nicht einer der Ratsleute, sondern, wird auch nicht gesagt, mit diesem Wort meine ich, aber du hast schon recht, natürlich.
Aber
einer der Obersten der Juden. Und dieser Titel Oberster, das ist eine Bezeichnung für ein Mitglied des Sanhedrins. Also diese 71 obersten Richter unter dem 71. oder dem 1. der Hohepriester. Der Hohepriester war also an der Spitze des Sanhedrins und er war auch an der Spitze dieses Rates. Der 14 Priester. Und ich will nicht sagen, Josef gehörte nicht auch zum Sanhedrin. Denn hier wird gesagt, er hatte nicht eingewilligt in ihren Rat und in ihre Tat. Also wird hier eigentlich nahegelegt, dass er doch ein Mitglied des Sanhedrins war. Aber wenn er genannt wird, eben ein Ratsherr, da ist ein Hinweis, er war nicht nur einfach ein Mitglied des Sanhedrins von 71 Personen, sondern er gehörte sogar zu den 14 obersten Priestern Israels. Und darum wird er hier ausdrücklich vorgestellt als Ratsherr. Und das war natürlich ein Risiko, denn wenn wir nur schon denken an Johannes 9, als der Blindgeborene sich dort ganz klar zum Herrn Jesus bekannt hatte, wurde er schließlich aus der Synagogengemeinschaft ausgeschlossen. Und dort in Johannes 9 wird gesagt, dass die Führer damals beschlossen hatten, wenn einer eben sich zu dem Herrn Jesus bekennt, dann muss er aus der Synagoge ausgeschlossen werden. Und darum haben seine Eltern, die Eltern des Blindgeborenen, haben gesagt, wir wissen es nicht, fragt ihn. Ja, die hatten Angst. Aber der Blindgeborene hat sich zum Herrn bekannt, wurde dann ausgeschlossen. Und das war schon unglaublich, wenn man in einer solchen Position ist. Aber eben da sieht man, wie der Herr an Herzen wirkt. Und dann kommt der Moment, und das war ein Durchbruch. Und nun war er natürlich in dieser Position ein reicher Mann, und er hat sein Grab dem Herrn Jesus zur Verfügung gestellt. Und warum wird das so ausdrücklich gesagt? Jesaja 53, Vers 9, und das lesen wir gleich. Das ist eine wunderbare Erfüllung von einem weiteren Detail in dieser Prophetie auf den Messias hin. Liest du, Edmund?
Vers 9.
Ja, Vers 9.
Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist.
Ja. Also hier wird von dem Messias gesagt, zwar hätten die Menschen sein Grab bei Gottlosen oder Gesetzlosen bestimmt, aber Gott würde dann nicht mehr weitere weitere Misshandlung und Schändung, muss ich hier sagen, zulassen. Er wird im Grab eines Reichen sein. Was war das Grab eines Gottlosen?
Gehenna.
Das ist der Name für? Das ist ein Tal in Jerusalem, die Kehrichtverbrennungsanlage. Also als Gekreuzigter hat man damit rechnen müssen, dass man kremiert wurde. Ein No-Go für Juden. Und zwar nicht aus rabbinischen erfundenen Ideen, sondern Gott sagt nach dem Sündenfall zu Adam, Staub bist du und zum Staub sollst du zurückkehren. Er sagt nicht, Staub bist du und zu Asche sollst du werden. Das ist Gottes Wille für den sterblichen Leib des Menschen, dass er den natürlichen Verwesungsprozess erlebt. Aber natürlich gibt es auch Kremation im ersten Buch Mose. Die erste Kremation in 1. Mose, die erwähnt wird, Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte. Dort ist also die Verbrennung des Körpers ein Gericht Gottes und der Judasbrief macht klar, dass das ein Bild ist auf das ewige Feuer. Und darum ist klar für Kinder Gottes, ich weiß, mein Körper ist ja gewissermaßen der Same für diesen neuen Körper, den Gott aus dem verwesten Körper machen wird. Einen vollkommenen Körper nach 1. Korinther 15. Und darum, ich lasse mich bestatten, und das zeigt die Ehrfurcht gegenüber dem Körper, der einmal von Gott wieder auferweckt wird. Natürlich, wenn man in einem Autounfall umkommt und verbrennt, das ist kein Hindernis für die Auferstehung, weil bei der Verbrennung geht ja kein einziges Atom verloren. Wir bestehen aus 75% etwa Wasser, H2O. Aber bei der Verbrennung werden ja keine Atome gespalten. Es gibt ja keine Atombombe, wenn man verbrannt wird. Aber das Wasser verdunstet und eben, man sieht dann all den Kohlenstoff, aus dem wir auch bestehen, dieses schwarze Häufchen. Und der Herr der Atome wird auch die Atome sammeln und einen neuen Körper daraus machen. Und darum, das ist kein Problem, aber es geht darum, wie gehen wir mit unserem Körper um? Wir fordern nicht extra die Kremation, sondern die Bestattung. Und das ist Gottes Wille. Und darum war das im Judentum auch völlig klar. Die Römer, die haben ihre Toten verbrannt. Das war ganz normal. Und darum ist es so mit eine Hilfe in der Archäologie. Zum Beispiel gehen wir in die französische Schweiz. Da haben wir eine römische Stadt. Wie heißt sie? Aventicum. Und da sieht man, wenn man da ausgräbt, die Leute wurden verbrannt, kremiert und plötzlich sind die Leute bestattet. Und das ist dort ein Hinweis, dass das Christentum nach in die französische Schweiz kam. Also damals hatten sie nicht Französisch gesprochen, aber nach Avenches, nach Aventicum kam. Weil die Christen den Körper ehrten und sie haben ihn bestattet. Und jetzt sehen wir, Gott hat also ganz klar gesagt, dass wird er nicht zulassen, diese Verunehrung, dass sein Körper verbrannt wird. Wie das eben für Gekreuzigte normal war. Darum hat man eigentlich in der Archäologie nie Gekreuzigte gefunden, Überreste. Und da hätte man eine Verschwörungstheorie machen können. Da liest man so in Büchern, da wurden viele Leute von den Römern gekreuzigt. Noch nie hat man einen Gekreuzigten gefunden. Ja gut, man muss eben gute Lehrer haben in Archäologie und die lehren uns, dass Absence of Evidence is no evidence. Also wenn man etwas nicht findet, heißt das noch lange nicht, dass es das nie gegeben hat. Weil wir finden ja nur einen ganz kleinen Teil von dem, was es einmal gegeben hat. Aber tatsächlich vor ein paar Jahren hat man doch die Knochen von einem Gekreuzigten gefunden, und zwar von Hans. Also auf der Knochenbox, die man ausgegraben hat bei Straßenarbeiten in einer Grabeshöhle aus dem 1. Jahrhundert, steht Jochanan. Aber ein Nagel war noch im Fersenknochen drin. Und die Schenkel, Unterschenkel gebrochen. Also wie bei den Kriminellen, die mit dem Herrn gekreuzigt waren, denen man noch im letzten Moment die Knochen gebrochen hatte, um den Tod zu beschleunigen. Konnten sie nicht mehr abstehen, Luft holen, sind sie erstickt. In etwa 3 Minuten waren sie dann tot. Und Hans wurde auch so schneller in den Tod befördert. Aber nur ein Beispiel, das war das erste Mal, dass man so etwas gefunden hat. Warum? Weil man sie eben normalerweise verbrannt hat. Aber Jesaja sagte 700 Jahre vorher voraus, man hat sein Grab bei Gesetzlosen bestimmt. Aber bei einem Reichen war er in seinem Tod. Und das war ein prophetischer Hinweis auf diesen Josef von Arimathea, der als Priester verstanden hat, das ist die Erfüllung von all den Opfern im Tempel. Das ist das wahre Lamm Gottes nach Jesaja 53. Und da durfte er auch gleich diesen Vers aus Jesaja 53, wo das Lamm Gottes beschrieben wird, zur Erfüllung beitragen. Aber was auch noch interessant ist bei diesem Mann, er hat also zu Lebzeiten sein Grab nicht geschaufelt, aber ausgehauen aus den Felsen. Und das ist schon interessant. In unserer Gesellschaft wird das Sterben verdrängt, wie es nur geht, ja? Aber damals sehen wir, zu Lebzeiten macht man sich das Grab. Das wäre auch etwas Gutes, wenn die Regierung uns vorschreiben würde, dass wir unsere Gräber schon bereit machen zu Lebzeiten. Und da müsste man sich mit dem Tod wirklich auseinandersetzen. Und da merkt man, der Tod ist nicht ein Punkt, sondern ein Doppelpunkt. Fortsetzung folgt. Und Josef war einer, der hat sich zu Lebzeiten mit seinem persönlichen Tod auseinandergesetzt. Und dann kam diese Situation, wo er bereit war, sein Grab zu Ehren des Erlösers herzugeben. Und zwar ein Grab, das noch nie benutzt worden ist, wo es also noch nie Verwesung und Verwesungsgeruch gegeben hat. Und das ist sehr wichtig, weil im Psalm 16 vorausgesagt worden war, dass der Messias, wenn er stirbt, wird er die Verwesung nicht sehen. Und das führt uns jetzt noch ganz kurz zu den letzten Versen, 55, 56. Diese Frauen, die dem Herrn nachgefolgt waren von Galiläa, die sahen zu bei der Grablegung und dann hatten sie Gewürzsalben und Salböle bereitet. Wozu? Wozu?
Damit der Verwesungsgeruch, der mutmaßliche, überduftet wird.
Also nicht, ihr wollt nicht mumifizieren?
Nein.
Nein? Ich war die Ägypter, die haben ja ihre toten Pharaonen eben eingesalbt, um die Verwesung zu verhindern. Aber wir lesen im Neuen Testament, wie das eben üblich war, dass man Gewürzsalben und Salböle benutzte, nicht um die Toten an der Verwesung zu hindern. Das sollte ja sein nach 1. Mose 3, zum Staub zurückzukehren. Aber das Problem ist das. Man hat die Toten im 1. Jahrhundert üblicherweise in ein Felsengrab gelegt, auf einen Steintisch. Und eben eingesalbt und mit Tüchern umwickelt. Nach einem Jahr ging man wieder in die Grabeshöhle und da waren nur noch die Knochen da. Also alles verwest. Aber wenn man wieder in solche Grabkammer hineinging, das war unaushaltbar. Und darum hat man die eben gerade behandelt mit Gewürzen und Salbölen, einfach um diesen Verwesungsgestank etwas erträglicher zu gestalten. Nach einem Jahr hat man dann die Knochen zusammengesammelt und sie in eine kleine Knochenbox, man nennt das Ossuarium, hineingetan. In einer solchen Box hat man auch die Knochen von Hans gefunden, dem Gekreuzigten. Und dann hat man sie in so kleine Nischen in der Grabkammer hineingeschoben. Und so konnte man ganze Verwandtschaften in einem Felsengrab begraben. Aber eben, Gott hat nicht erlaubt, dass diese Frauen diese Gewürze und Salböle anwenden konnten. Um klar zu machen, der Herr Jesus hatte so etwas nicht nötig, weil nach Psalm 16, Du wirst nicht zulassen, sagt der Messias, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Und du wirst meine Seele nicht dem Scheol, dem Totenreich, in dem Totenreich zurücklassen. Und nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Und darum wird aber hier betont, der Heilige Geist erwähnt das, um zu zeigen, diese Hingabe dieser Frauen, die den Herrn liebten. Und die ihn erkannt hatten als Messias. Sie waren bereit, diese teuren Salben zu geben. Und wir haben auch gelesen von Josef von Arimathäa und von Nikodemus. Auch die waren bereit, ganz große Geldbeträge für den gleichen Zweck einzusetzen. Aber es durfte nicht angewendet werden. Denn der Jesus auferstand aus einem Grab, in dem noch nie Verwesungsgeruch war, kein Verwesungsüberrest war. Da stand er am dritten Tag auf und selber hat er nie die Verwesung gesehen. Und darum ist das so wichtig. Sie haben das vorbereitet, aber sie wurden überrascht von 24,1. Am ersten Tag der Woche. Der Herr auferstand. Also, in Johannes 19, wie gesagt, von Josef und von Nikodemus, die hätten Myrrhe und Aloe gebracht und die wurden da eingewickelt mit den Tüchern, aber noch nicht angewendet auf den Körper. Ja, also der Körper wurde eingewickelt, wie das üblich war. Diese Gewürze wurden, beziehungsweise diese Duftstoffe wurden bereitgestellt, aber nicht angewendet. Eben, weil die Zeit gar nicht mehr da war. Und das hat Gott in seinem Timing so geführt, dass sie das nicht durften. Aber es war trotzdem ein Ausdruck der Hingabe an den Herrn. Ja?
In der Bibelfeld heißt es, er wird sie nahmen nun den Leib Jesu und wickelten ihn in Leinentücher mit den wohlriechenden Ölen.
Ja, genau. Also die haben in die Leinentücher haben sie diese Öle bereitgestellt. Aber die Zeit war gar nicht mehr da. Es war ja gerade vor Sabbatbeginn. Und dieses lange Prozedere von dem Einreiben all dieser Komponenten, das ging gar nicht. Die haben also in die Tücher auch noch diese Komponenten hingestellt, aber nicht angewendet. Und dann kam eben die Überraschung, der erste Tag der Woche, die Auferstehung.
Noch eine Frage.
Ja.
Wo hat sich Nikodemus geoutet?
Oh, Johannes 7. Also in Johannes 3, da hat er als Ungläubiger nachts mit dem Herrn gesprochen, damit niemand das wahrnimmt, dass er überhaupt mit ihm spricht. Aber der hatte wirklich Fragen. Und der Herr hat sie ihm beantwortet und das hat Frucht gebracht, denn in Johannes 7 sieht man, dass die Führer des Volkes den Herrn verhaften wollten. Und dann hat die Tempelpolizei, die werden da Diener genannt, die Leviten, geschickt, um ihn zu verhaften. Dann kommen sie zurück und sagen in Johannes 7, Vers 46, erklären sie, warum sie das nicht tun konnten. Es wird ihnen vorgeworfen von den führenden Priestern und den Pharisäern, also vom Sanhedrin, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Diener antworteten, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Sein Sprechen war so gewaltig, die haben das gar nicht gewagt, ihn zu verhaften. Da antworteten ihnen die Pharisäer, seid ihr denn auch verführt? Hat etwa jemand von den Obersten, also von denen aus dem Sanhedrin, an ihn geglaubt oder von den Pharisäern? Die Volksmenge aber, die das Gesetz nicht kennt, sie ist verflucht. Verachtung für das gemeine Volk. Da spricht Nikodemus zu ihnen, der einer von ihnen war, richtet denn unser Gesetz den Menschen, ehe es zuvor von ihm selbst gehört und erkannt hat, was er tut? Sie antworteten und sprachen zu ihm, bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche und sieh, dass aus Galiläa kein Prophet aufsteht. Und dann jeder ging aus seinem Hause. Er hat nicht gesagt, dass er glaubt, aber er hat sich für den Herrn schon eingesetzt. Und gesagt, Das geht ja gar nicht. Zuerst muss man doch mit ihm auch sprechen und von ihm hören, was er dazu zu sagen hat. Aufgrund der eigenen Aussage durfte man nicht verurteilen, aber man musste auch anhören. Und da hat er sich eingesetzt und später sehen wir eben mit Josef dann der volle Durchbruch. Er bekennt sich zum Herrn. Ja, wollen wir noch zusammen beten.